Katechismus bei Radio Horeb, heute wieder mit Pfarrer Robert Schmeink aus Münster. Mein Name ist Gregor Dornis. Es geht heute um die frohe Botschaft für den Menschen. Viel gehört, dennoch eine zentrale Geschichte unseres Glaubens und deswegen natürlich hier auch Thema im Katechismus. Wir finden ja auch im Katechismus einiges dazu. Wir freuen uns, dass wir heute wieder verbunden sind mit Pfarrer Robert Schmeink. Grüße Gott, Pfarrer Schmeink.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Fangen wir an mit dem Punkt 79 des Kompendiums des Katechismus. Dort steht auf die Frage, welches ist die frohe Botschaft für den Menschen? Die frohe Botschaft ist die Verkündigung von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, der gestorben und auferstanden ist. Zur Zeit des Königs Herodes und des Kaisers Augustus erfüllte Gott die Verheißungen, die er Abraham und seine Nachkommen gegeben hatte, und sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Botschaft erlangen. Letzteres ein Zitat aus dem Galaterbrief, Kapitel 4. Pfarrer Schmeink, wir freuen uns auf Ihre Gedanken dazu.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unfassbar, unglaublich, Gott wird Mensch. In ein paar Wochen feiern wir wieder dieses Ereignis an Weihnachten. Etwas förmlich Erschütterndes passierte damals vor gut 2015 Jahren. Etwas so Erschütterndes, dass die Engel einen neuen Gesang anstimmten. Denn solches hatte es bisher noch nicht gegeben. Gott trat in die Welt, in die Geschichte der Menschen ein als ein Handelnder und Leidender, in einer Lebensspanne auf Erden. Dieses Lied der Engel ist mittlerweile oft vertont worden und wir singen es am Sonntag und an Festtagen. Das Gloria. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zu Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Dem regelmäßigen, der Heilige Messe mitfeiernden dürfte dieser Text vertraut sein. Was im Deutschen mit Menschen seiner Gnade übersetzt wird, heißt wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt, Menschen guten Willens. Papst Benedikt XVI. Empfiehlt die Übersetzung Menschen des Wohlgefallens. Somit würde es heißen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen des Wohlgefallens. Das Menschen des Wohlgefallens kann uns fragen lassen, welche Menschen das Wohlgefallen bei Gott finden. Eine Verständnishilfe kann uns die Taufe Jesu sein. Im Markus-Evangelium heißt es, eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Jesus hat beim Vater Wohlgefallen gefunden, denn Jesus lebt ganz in der Hinwendung zum Vater. Er hört und schaut hin, was der Vater von ihm will. Dein Wille geschehe, spricht Jesus vor seinem Kreuzweg. Den Willen des Vaters tun, in dieser Willensgemeinschaft zu leben, ist Jesu ganzes Bestreben. Somit kann Paulus an die Galater schreiben, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Als die Zeit erfüllt war. Gott Vater allein kennt die Zeiten und die Stunden, nicht einmal der Sohn. So sagt Jesus in Bezug auf das Ende der Welt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Und das ist die frohe Botschaft für uns heute. Gott, der die Welt erschaffen hat, der mit Noah einen Bund schloss, sich dem Abraham zu erkennen gab, das Volk Israel aus der Knechtschaft befreite, der sich immer wieder offenbarte als Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Dieser Gott offenbart sich in Jesus Christus und erfüllt seine Verheißungen. Gott ist ein Gott der Nähe. Er hält seinen Bund mit den Menschen. Bund ist zu verstehen im Sinne von Verpflichtung, Bestimmung. Gott ist ein Gott, der mit uns leidet, da er das Leid am eigenen Leib erfährt und uns durch seinen Tod und seine Auferstehung freikauft. Gott offenbart uns in Jesus Christus, dass er unser Heil und Leben will. Wir glauben daher nicht an einen fernen Gott, der die Welt einmal erschaffen hat und sich dann nicht mehr um sie kümmert. Wir glauben, dass Gott hier und jetzt, heute sein Ja zu uns spricht. Ist das wirklich so, mag der eine oder die andere denken? Ist Gott wirklich jetzt interessiert an uns, an mich? Warum dann das viele Leid? Wie kann Gott das zulassen, wenn er ein gütiger und barmherziger Gott sein soll? Gott hat uns in Jesus Christus freigekauft. Warum spüre ich nichts davon? Das ist die Frage nach dem Leid und dem allmächtigen Gott. Warum lässt dieser Gott das Leid zu? Müsste er es nicht ob seiner Allmächtigkeit verhindern? Der Philosoph und Aufklärer Gottfried Wilhelm Leibniz, er lebte von 1646 bis 1716, hat in diesem Zusammenhang den Begriff Theodizee geprägt, die Gerechtigkeit Gottes. Es gibt verschiedene Antwortversuche auf die Frage, warum Gott angesichts des Leids schweigt, wie es manche empfinden und ins Wort fassen. Wenn Gott existieren würde, würde er das Leid verhindern, ist eine immer wieder gehörte Aussage. Letztlich wird diese Aussage getätigt, um dem Glauben und den Konsequenzen aus dem Glauben aus dem Weg zu gehen. So hat es den Anschein. In diesem Zusammenhang habe ich vor kurzem eine neue Sichtweise auf diese Frage gelesen. Leider kenne ich nicht die Quelle, von wem diese Frage stammt. Die Frage lautet: Die Frage ist nicht, warum Gott es zulässt, dass Menschen sich gegenseitig Leid zufügen, sondern warum Menschen sich gegenseitig Leid zufügen, obwohl Gott ihnen die Möglichkeit gibt, es nicht zu tun. Gott gibt uns die Möglichkeit, uns nicht gegenseitig Leid zuzufügen. Damit sind wir wieder bei den Galatern, denen Paulus schreibt: Und er sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Die frohe Botschaft der Menschwerdung ist, dass wir freigekauft sind von der Erbsünde. Das ist ein Unheilzustand durch die Vertreibung aus dem Paradies. Durch die Taufe sagt Gott uns zu, dass dieser Unheilzustand vergeben ist. Leider leiden wir weiterhin an den Folgen der Erbsünde, die sich unter anderem dadurch zeigt, dass uns die Begehrlichkeit mal mehr oder weniger zu schaffen macht. In der Taufe werden wir zu Söhnen und Töchtern Gottes. Damit werden wir eine neue Schöpfung, wie es im Taufritus bei der Übergabe des Taufkleides nach der Taufe heißt. In der Taufe bist du eine neue Schöpfung geworden und hast, wie die Schrift sagt, Christus angezogen. Das weiße Gewand sei dir ein Zeichen für diese Würde. bewahre sie für das ewige Leben. Uns ist durch die Menschwerdung Christi eine neue Würde geschenkt. Durch die Taufe treten wir in diese neue Wirklichkeit ein. Dazu gehört auch ein neuer Lebensstil. In welchen Bahnen dieser neue Lebensstil verlaufen sollte, zeigt Jesus uns in seiner Bergpredigt auf. In den Kapiteln 5 bis 7 können wir sie im Matthäusevangelium nachlesen. Zu den herausfordernden Aussagen Jesu gehört die Feindesliebe. Jesus möchte, dass wir die Spirale der Gewalt durchbrechen. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Matthäus Kapitel 5, Vers 39. Die Spirale der Gewalt zu durchbrechen ist damit gemeint. Jesus fordert uns sogar auf, für die zu beten, die uns Böses tun. Das ist eine große Herausforderung. Und diese Herausforderung lebt Jesus uns vor. Im Glaubensartikel 423 des Katechismus der katholischen Kirche ist es so zusammengefasst. Wir glauben und bekennen, Jesus von Nazareth, ein Jude, zur Zeit des Königs Herodes des Großen und des Kaisers Augustus, von einer Tochter Israels in Bethlehem geboren, von Beruf Zimmermann und während der Herrschaft des Kaisers Tiberius oder dem Statthalter Pontius Pilatus in Jerusalem am Kreuz hingerichtet, ist der Mensch gewordene ewige Sohn Gottes. Er ist von Gott ausgegangen, vom Himmel herabgestiegen, im Fleisch gekommen. Denn das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Soweit der Artikel des Katechismus. Jesus Christus ist wahrer Mensch. Er hat auf Erden gelebt. Sein tägliches Brot hat er durch die Arbeit als Zimmermann verdient. Er weiß, was Arbeit bedeutet. Und er hat am eigenen Leib erfahren, dass Leben nicht ohne Brüche geht. Er ist gestorben am Kreuz, der furchtbarsten Hinrichtungsmethode der damaligen Zeit. Er ist den Weg der Feindesliebe zu Ende gegangen und hat so nicht nur Leid erfahren, sondern das Leid der ganzen Welt auf sich genommen. Vom Kreuz herab betet er für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist wahrer Gott, wie Johannes zu Beginn seines Evangeliums festhält. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Jesus und der Vater sind eins. Somit offenbart Jesus den Willen des Vaters. Jesus zeigt die Liebe Gottes zu jedem Menschen. Und durch die Menschwerdung erfahren wir, dass dieser Gott ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, um uns freizukaufen. Wir sind freigekauft durch diesen grausamen Tod Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung. Die Auferstehung Jesu eröffnet uns eine neue Perspektive im Leben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod wird zur Tür in den Himmel, so erhoffen, erbeten und erhandeln wir. Das ist kein automatischer Vorgang, wie immer wieder Menschen durch die Jahrhunderte hinweg glaubten und Glauben machen wollten. Die frohe Botschaft Gottes, dass wir freigekauft und erlöst sind, erfordert unsererseits ein gläubiges Bejahen und ein Bemühen, als neue Menschen zu leben. Gott traut es uns zu, wenn Jesus Christus uns in der Bergpredigt auffordert: Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Die Frage ist, warum Menschen sich gegenseitig Leid zufügen, obwohl Gott ihnen die Möglichkeit gibt, es nicht zu tun. Paulus fordert die Philipper auf, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Wir dürfen und sollen durch die Taufe als neue Menschen leben, als Menschen, die ihr Leben an der Bergpredigt Jesu ausrichten. Wenn wir diese Bergpredigt als Wegweisung für unser Leben nehmen, dann kann auch heute die frohe Botschaft erfahrbar werden, die Gott uns durch seine Menschwerdung offenbart hat. So schreibt der Apostel Paulus an die Philipper weiter, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hatte ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Der Artikel 424 des Katechismus der katholischen Kirche erinnert uns daran, dass es der Heilige Geist ist, der uns zu diesem Bekenntnis befähigt. Für dieses Bekenntnis dürfen wir Gott dankbar sein und uns nichts auf uns selbst einbilden. Der Artikel 424 lautet, durch die Gnade des Heiligen Geistes bewegt und vom Vater angezogen, glauben und bekennen wir von Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf den Felsen dieses Glaubens, den der heilige Petrus bekannte, hat Christus seine Kirche erbaut. Bevor wir der Frage nachgehen, wie sich diese frohe Botschaft verbreitet, lade ich Sie zu einer musikalischen Pause ein.
Katechismus bei Radio Horeb, heute wieder mit Pfarrer Robert Schmenk aus Münster. Es geht um die frohe Botschaft und jetzt geht es darum, wie diese frohe Botschaft verbreitet wird. Das Kompendium schreibt dazu, von Anfang an hatten die ersten Jünger das brennende Verlangen, Jesus Christus zu verkünden, um alle zum Glauben an ihn zu führen. Auch heute weckt die liebende Erkenntnis Christi das Verlangen, zu evangelisieren und Katechese zu geben, das heißt, in seiner Person den ganzen Plan Gottes zu enthüllen und die Menschen zur Gemeinschaft mit ihm zu führen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Jesus Christus ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer dies bekennen kann, kann es nur durch die Gnade des Heiligen Geistes. Wer Jesus Christus als den Messias, den Sohn des lebendigen Gottes bekennen kann, ist tief im Herzen von Gott berührt worden. Und wer so berührt worden ist, kann unmöglich Jesus Christus nicht im Leben bekennen oder bezeugen. Der Artikel 80 des Kompendiums beginnt mit den Worten, von Anfang an hatten die ersten Jünger das brennende Verlangen, Jesus Christus zu verkünden. Die ersten Jünger haben Jesus erlebt, mit ihm gelebt und die wunderbaren Taten gesehen, die er vollbracht hat. Er hat zu ihnen gesprochen wie einer, der göttliche Vollmacht hat. Die Emmaus Jünger brachten es ins Wort mit der Frage, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? So nimmt es nicht Wunder, dass die Apostelgeschichte über die Jünger berichtet, wir können unmöglich von dem schweigen, was wir gesehen und gehört haben. Die Apostel und Jünger haben die frohe Botschaft gehört, sie haben lebendigen Kontakt mit Jesus Christus und wurden Zeugen seiner Auferstehung. Dieses Wort von der Auferstehung hat sich bewahrheitet. von und mit dem Heiligen Geist erfüllt, können sie nicht schweigen. Sie gehen hinaus in die Welt und verkünden, nein, keine Moral, sondern eine Person, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Der Mittelpunkt ihrer Verkündigung ist Jesus Christus. Die Menschen damals, wie wir heute, machen oft dieselbe Erfahrung von Scheitern. Das Leben verläuft nicht gerade und eben in einem andauernden Sonnenlicht. Es gibt Brüche, die mehr oder weniger schmerzen, scheitern. Und die Menschen um Jesus herum erfahren, hier ist Gott Mensch geworden und sagt mir Heil zu und lässt es sichtbar werden in und durch so manchem Wunder. Das lässt die Herzen der Menschen brennen in einem positiven Sinn. Diese positive Erfahrung können und wollen sie nicht für sich behalten. Die Erfahrung, dass Jesus derjenige ist, der meine Brüche im Leben auffängt und Heil verspricht, möchten sie auch anderen ermöglichen. Daher gehen sie hinaus und erzählen den Menschen von Jesus Christus. Sie berichten, welche Freude es ist, durch die Taufe in diese Gemeinschaft der Kirche einzutreten. Johannes beginnt daher seinen ersten Brief folgendermaßen. Was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart. Wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist. So im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. So hat der Heilige Geist im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Christen berufen, die mit brennendem Herzen nicht davon schweigen konnten, wie sie Jesus Christus in ihrem Leben erfahren haben. Dazu gehören auch die vielen Ordensgründer und Ordensgründerinnen. Unter anderem beginnen in den nächsten Tagen die Feierlichkeiten der Betätigung des Dominikanerordens vor 800 Jahren. Sie dauern über ein Jahr und fallen mit dem Jahr der Barmherzigkeit zusammen, welches Papst Franziskus ausgerufen hat. Ein beredtes Zeichen, denn Dominikus Anliegen war es, unter dem Schutz der Gottesmutter die Barmherzigkeit Gottes zu verkünden. Auch heute wirkt der Heilige Geist und befähigt Menschen zum Bekenntnis an Jesus Christus. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Jesus Christus in der Verkündigung zu kurz kommt. Die einen hängen sich vor allem an der Sexualmoral auf, andere entwickeln eher eine Umweltschutzmoral. Sie vergessen dabei, dass es zuerst um eine lebendige Begegnung mit Jesus Christus geht. Wenn wir uns die Berufungsgeschichten anschauen, beginnen diese mit einem voraussehenden Blick Jesu und dem darauffolgenden Ruf, folge mir nach. Jesus überrumpelt nicht sein Gegenüber, zwingt ihm nichts auf, sondern fragt, was soll ich dir tun? Jesus lässt die Freiheit, das Heilsangebot anzunehmen oder traurig von dannen zu gehen, wie der reiche Jüngling. Diese Begegnung können Sie im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, in den Versen 18 bis 23 nachlesen. Wenn der Artikel 429 des Katechismus der katholischen Kirche beginnt, diese liebende Erkenntnis Christi weckt das Verlangen zu verkünden, zu evangelisieren und andere zum Ja des Glaubens an Jesus Christus zu führen, dann meint dieses zu führen nicht zwingen. Erinnern wir uns an die Berufung des Simon Petrus. Andreas, sein Bruder, begegnet Jesus und ist so berührt, dass er zu Simon Petrus geht und ihm sagt, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. kann ich meinen Mitmenschen auch sagen, ich habe den Messias gefunden? Habe ich den gefunden, der mir einen Halt im Leben gibt, so dass ich mich nicht mehr vor den Brüchen des Lebens fürchten muss, weil der Messias Jesus Christus mir zusagt, ich lasse dich nicht fallen? Aber es ist auch dieser Jesus, der sagt, wenn du das Heil möchtest, dann zeige ich dir den Weg dorthin. Jesus ist ehrlich. Er sagt uns, dass dieser Weg schmal und beschwerlich ist. In der Bergpredigt beschreibt er diesen Weg. Wer sich nicht abschrecken lässt, wird merken, dass Jesus uns auf diesem Weg entgegenkommt. Wenn wir fallen, müde werden oder aufgeben wollen, ist er da. Das können wir im Gebet, aber auch in den Sakramenten der Beichte, Eucharistie und Krankensalbung erfahren. Jesus reicht uns die Hand, um uns aufzuhelfen, aufzurichten, Mut und Trost zuzusprechen. Kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Dieser Glaube und die Geheimnisse unseres Glaubens sind zusammengefasst im Glaubensbekenntnis. Darin wird mit wenigen Worten der Glaube an Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist komprimiert. Gott Vater, der die sichtbare und unsichtbare Welt erschaffen hat. Gott Sohn, der Mensch wird, leidet, stirbt, aufersteht und zum Vater auffährt. Gott Heiliger Geist, der sammelt und lebendig macht. Da möchte ich die Einladung aussprechen, das Glaubensbekenntnis täglich einmal bewusst zu beten, damit der Glaube in uns lebendig bleibt und wir das Verlangen haben und auch in uns wach halten, diesen christlichen Glauben immer besser kennenzulernen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Welches ist die frohe Botschaft für den Menschen und vor allen Dingen, wie wird diese Botschaft verbreitet? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung mit Pfarrer Robert Schmähing aus Münster. Wenn Sie seine Gedanken noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich gern eine CD und schauen Sie natürlich auf unserer Homepage horeb.org. Dort finden Sie diese Sendung auch im Podcast- und Download-Angebot. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder im Katechismus einschalten. Danke für heute Ihnen allen. Wünsche Ihnen Gottes Segen. Danke auch Ihnen natürlich, Pfarrer Schmähing, und wir können Sie nicht gehen lassen, ohne nicht von Ihnen zuvor den Segen empfangen zu haben.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.